What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benet, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
34. Er hat es getan. Mark Cavendish hat den Uraltrekord von Eddie Merckx eingestellt auf der 13. Etappe der Tour de France. Es ist schon sein 4. Etappensieg bei dieser Tour. Und die Frage ist eigentlich nur noch, wann holt er sich den alleinigen Rekord und wer kann ihm da noch gefährlich werden? Das werden wir diskutieren. Mein Name ist Thomas Gerlich und in meinem Monitor via Skype sehe ich Jonas Beyer.
Grüß dich, Thomas.
Jonas, um direkt mit der einzigen Diskussion, die man heute wahrscheinlich führen kann, weil es ist ja nicht allzu viel passiert, einzusteigen. Kann Murkoff Cavendish noch gefährlich werden auf dem Weg zum Rekord?
Ja, unsere Uraltdebatte, Thomas, das ist natürlich es ist der perfekte Tag, dass wir beide heute zusammen aufnehmen.
Ich bin so froh, dass es wir beide sind.
Ja, Murkoff, glaubst du, er gewinnt jetzt noch alle drei Sprintetappen?
Es sind eigentlich nur noch zwei. Wie ich das sehe, aber da können wir gleich drüber diskutieren.
Du hast vollkommen recht.
Ja, genau. Ich habe nämlich eine Theorie. Also wenn ich es mir malen könnte, wäre meine Theorie ja, die 19. Etappe gewinnt Cavendish, holt sich den Rekord und am Champs-Élysées blufft er dann, lässt Murkoff den Vortritt und Murkoff gewinnt in Paris und es wäre das perfekte Ende. Oder?
Wäre kein schlechtes Ende.
Hätte was.
Heute aber würde ich sogar die These vertreten. Murkoff hat einen sehr guten Job gemacht, aber was noch wichtiger war, war ein anderer Fahrer von De Koenig.
Da können wir gleich drüber sprechen. Heute 13. Etappe, es ging von Nîmes nach Carcassonne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eigentlich Carcassonne, wenn ich es gehört habe, klar, man kennt die Bilder und alles, aber ich denke immer nur an das Brettspiel. Kennst du das auch?
Ja, klar.
Das ist eines der Brettspiele schlechthin, oder?
In meinem Haushalt ganz oben auf der Liste der Brettspiele.
Ja, und ich habe mich heute mal ein bisschen eingelesen in der Geschichte des Brettspiels Carcassonne. Und natürlich, wie hätte es anders sein können, gibt es auch Weltmeisterschaften.
Le regard au-dessus de la guidoline.
Die Weltmeisterschaft in Carcassonne findet jährlich seit 2006 auf den internationalen Spieletagen in Essen statt. Jedes Land ermittelt dabei seinen Teilnehmer in eigenen Qualifikationsturnieren. Der Modus unterscheidet sich von Land zu Land. In Deutschland wird nach dem Schweizer System gespielt. Dieses System ist besonders dann sinnvoll, wenn es aufgrund der großen Teilnehmerzahl allein aus Zeitgründen nicht möglich ist, dass jeder gegen jeden spielt. Es wurde im Jahr 1895 vom Schweizer Lehrer Julius Müller entwickelt. Die erste Runde wird dabei gesetzt oder gelost und nach jeder Runde wird der Zwischenstand bestimmt und in den folgenden Runden spielt stets der Führende gegen den Zweitplatzierten, der Dritte gegen den Vierten und so weiter. So wird ausgeschlossen, dass zwei Spieler zweimal aufeinandertreffen. Das Schweizer System, um die Brücke zum Radsport zu schlagen, wenn ich mir das so denke, es spielt ja immer Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter und so. Es ist eigentlich klassisch was für Etappenjäger der dritten Woche, weil es lohnt sich am Anfang in Rückstand zu geraten, also weit hinten zu stehen, weil du dann hinten raus noch richtig performen kannst. So sehe ich.
Das ist richtig. Man braucht einen gewissen Rückstand, damit man fahren gelassen wird, wobei das wahrscheinlich ab morgen schon gar nicht mehr der Fall ist, dass man so wahnsinnig viel Rückstand braucht, sondern ich glaube, morgen wird eine riesige Ausreißergruppe gehen, aber lass uns erstmal auf die heutige
Etappe
schauen. Ich möchte noch ganz kurz einführen,
Rekordweltmeister im Carcassonne ist Ralf Querfurt aus Deutschland.
Wer sonst?
Natürlich.
Also, neben Carcassonne hast du schon gesagt, relativ lange Etappe. Da gestern eine Ausreißergruppe ging, war heute relativ früh klar, dass es zu einer Sprintankunft kommen würde. Drei Mann Ausreißergruppe gab es vorne raus mit Pierre Latour, der für mich ein bisschen überraschend da in der Gruppe war. Jean Bennett und Omar Goldstein von Israel Startup Nation. Ich habe gelesen, war der erste israelische Fahrer in der Ausreißergruppe. Letztes Jahr war der erste israelische Fahrer bei der Tour dabei. Jetzt ist es Omar Goldstein gelungen, als erster israelischer Fahrer in die Ausreißergruppe zu kommen. Die haben sich dann relativ früh angefangen zu battlen um die kämpferischste Nummer. Weil ich es nicht so ganz verstanden habe, werde ich nachher nochmal einen Satz dazu sagen. Kam dann aber, wurde es ein bisschen hektischer wegen Windkanten und Abfahrten im Peloton. Immer wieder Angriffe, die sehr gut gekontert wurden von De Koenig. Und dann kam es eben zum Schlusssprint, auf dem dann Mark Cavendish gewonnen hat und den wir jetzt gleich sezieren werden, wie ihr uns kennt.
Ja, du hast gesagt, eine sehr lange Etappe. Ich würde sagen, es ist die klassische langweilige Etappe, oder? 220 Kilometer Es ist direkt nach dem Start irgendwann klar, alles klar, hier wird heute nichts passieren, außer ein Massensprint. Wenn diese Ausreißergruppe klein war, das hat De Koenig hat auch direkt das Feld richtig geblockt. Wir haben ja drei Männer vorne hingestellt und einfach, hey, ruhig, hier passiert heute mal gar nichts. Und dann kann es ja schön, alles klar, dann weiß man ja so um 14 Uhr schon Bescheid, gut, jetzt stelle ich mir einen Wecker auf 17 Uhr, mache ein kleines Nickerchen, das hat man heute ganz entspannt machen können. Das Einzige heute war, es gab leider noch einen blöden Sturz, wo auch einige Fahrer leider mit drin verwickelt waren, das hat die ganze Etappe so ein bisschen getrübt, sonst war es, hätte es eine schöne Etappe sein können, wo du mehr auf die Landschaft schaust, als auf sonst irgendwas. Ja, und ich würde sagen, lass uns erst über den Sturz sprechen, weil der schon auch Auswirkungen hatte. Es mussten dann drei Fahrer, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, das Rennen deswegen beenden, was sehr, sehr bitter ist. Es war unter anderem nämlich dann auch Roger Kluge, den es erwischt hat. Er war der Erste, der ausgestiegen ist. Eine echt bittere Geschichte. Bei ihm sehe ich es auch so, wie es die Kollegen in der ARD vorhin gesagt haben, vor allem bitter, weil man hoffen muss, dass er zu Olympia rechtzeitig fit wird. Weil da, denke ich, auch ein großer Augenmerk von ihm darauf liegen wird, dass er auf der Bahn bei Olympia da fit ist, weil er da immer ein Medaillenkandidat ist. Und dann hat es vor allem Bike Exchange erwischt, weil Simon Yates und Lucas Hamilton deswegen aussteigen mussten.
Ich glaube, für Simon Yates gilt das Gleiche wie für Roger Kluge. Ebenfalls für Olympia bitter. Es war ein relativ heftiger Sturz, war aus meiner Sicht in der Abfahrt bei hohem Tempo und dann ging es seitlich noch eine Böschung runter, die zum Glück nicht ganz so steil war oder steinig, aber da sind einige Fahrer runtergeflogen und man hat dann doch lang gebraucht, auch bis man die Fahrer da wieder rausgezogen hat mit den Rädern und so weiter. Und Tim de Klerk, den hat es auch noch richtig schwer erwischt, der ist mit 21 Minuten Rückstand ins Ziel gekommen, knapp vor dem Zeitlimit sogar. Der ist auch richtig mitgenommen aus, der saß auch immer lang auf der Straße. Das ist eigentlich immer das beste Anzeichen dafür, wie schlimm der Sturz war, ist, wie lange Fahrer sitzen. Wenn die sehr lange sitzen und Tim de Klerk saß sehr lange zusammen mit Simon Yates, da weiß man schon, dass es nicht einfach so ging, sondern das sind dann richtig, richtig schwere Stürze meistens.
Für Tim de Klerk war es eher ein sehr, sehr schwerer und bitterer Tag, weil es ist genau da passiert, als er gerade seinen Job eigentlich vorne dann langsam beendet hat, weil du hast vorhin schon geschrieben, es ist nie ein gutes Anzeichen bei Tour de France-Etappen, wenn man viel Tim de Klerk sieht, weil dann weißt du, ja, es passiert eigentlich nicht viel, De Koenig zieht nach, der Traktor macht ein bisschen Tempo und steigt irgendwann aus und gerade da, als er dann seinen Job so ein bisschen erledigt war und er sich ein bisschen weiter im Feld fallen lassen konnte, dann kam es zum Sturz und es hat dann eben vor allem die erwischt, die ein bisschen weiter hinten im Feld platziert waren, also für ihn echt erst zwei Stunden lang reingetreten, dann dachte man gerade, gut, jetzt kann man Beine hochlegen, dann stürzt er und muss hinten raus nochmal richtig kämpfen. Er hat es aber Gott sei Dank im Zeitlimit noch geschafft. Wichtiger Mann für De Koenig, wenn man auf alle Etappen oder vor allem auch die Sprintetappen schaut. Der Mann, der da das Tempo machen soll. Ja, und dann kam es letztlich das Feld hat sich dann wieder gelegt, auch nach den Stürzen hat man gesehen, es wird vorne auch ein bisschen Tempo rausgenommen, weil ich glaube, es waren an die 20 Fahrer, die da wieder zurück ins Feld mussten. Die wurden dann auch wieder zurückgelassen, dann ist lange nichts passiert. Dann, du hast angesprochen, Windkantengefahr war so ein bisschen da. Man hat dann viel Ineos vorne gesehen, die so ein bisschen versucht haben. So 10, 15 Kilometer vor dem Ziel war das Tempo mal sehr, sehr hoch. Aber der Wind war, denke ich, einfach zu schwach, als dass da wirklich das Feld hat reißen können, denke ich mal, oder? Wie hast du es gesehen?
Ja, ich glaube, der Wind war zu schwach und auch Ineos war zu schwach, weil die waren fast nur zu zweit vorne mit Carapaz und Kwiatkowski müsste das gewesen sein. Und ich glaube, Dylan van Baarle war auch in den Sturz verwickelt, den man natürlich
absolut. G auch.
Und G, genau, aber van Baarle vor allem, den man braucht, also selbst wenn der Wind stark genug gewesen wäre, kann man nicht zu zweit eine Windkantensituation starten. Es gab immer wieder noch Attacken aus dem Feld heraus, aber De Koenig Quickstep hat einen sehr guten Job gemacht. Die sind immer wieder mitgegangen. Ganz viel Julia Alaphilippe, der sich sofort ans Hinterrad geheftet hat und dann diese Attacken eben dadurch blockiert, weil zum einen will niemand mit ihm in so einen Finish reinfahren und zum anderen waren die immer in Position 2 und irgendwann muss der Führende rausgehen. Und wenn dann einer von Quickstep kommt und nichts macht, dann ist sowas ganz schnell wieder hinüber. Und dann fahren sie rein und hatten natürlich ein bisschen dezimierteren Zug, weil Alaphilippe nicht mehr mittun konnte oder wollte. Der konzentriert sich sicher auch auf morgen. Aber sah dann schon wieder sehr, sehr gut aus, als sie da zu viert in die letzten 1,5 Kilometer gefahren sind. Kam dann nochmal zu ein bisschen Verwirrung. Es gab eine etwas schärfere Rechtskurve. Und in dem Moment kam Team DSM mit ordentlich Tempo nach vorne gefahren. Sah sehr gut aus. Da hat Quickstep so ein bisschen die Führung verloren. Und es sah schon fast ein bisschen aus, als würden sie jetzt den Sprint verlieren. Dann hat aber Ballerini einen sehr klugen Move gemacht, in Zusammenarbeit auch mit Murkoff, den man wieder nennen muss. Er ist einfach losgesprintet. Und Mirko hat so ein bisschen hat sein Hinterrad gehen lassen und das hat für so ein 10-Meter Loch gesorgt. Und dann haben sie es geschafft, da mussten jemand anders hinterherfahren. DSM hat ein bisschen das gemacht und dann kam Ivan Garcia Cortina, der mit riesigem Tempo und einem riesigen Bums hingefahren ist, vorbeigesprintet und an den hat sich dann Michael Mirko drangehängt und an seinem Hinterrad war Cavendish und dann war es schon wieder klar, wie das Ganze ausgehen wird. Also es war eine mutige Aktion von Garcia, glaube ich. War seine einzige Chance, was zu reißen. Vierter ist am Ende geworden.
Gar nicht mal so schlecht.
Nee, super, super, super Ergebnis für ihn. Und das ist im Grunde ist er auch seine einzige Chance, so ein Ding zu gewinnen. Wenn Mirko da nicht richtig aufpasst, dann ist er weg und kann dann so ein Ding auch gewinnen. Der kann so einen langen Sprint fahren und zeigt ja, dass er auch am Ende Vierter wird. Und dann ist aber Mirko vorbei und dann ist Philipsen noch an Cavendish dran. Aber das haben wir jetzt schon öfter gesehen, dass Mirko dann einfach so clever ist, dass er ihn genau an dem Punkt absetzen kann, dass man kann gar nicht mehr vorbeifahren. Einfach weil der Weg ist nicht mehr weit genug für Philipsen dann in dem Moment.
Ja, und ganz wichtig eben, was wir schon häufig angesprochen haben, Mirkov ist dann auch noch so stark und schlau, dass er noch einfach weiter mitsprintet. Also er nimmt sich da nicht raus, sondern fährt weiter und fährt dadurch halt am Ende noch auf Platz 2 ein, was unfassbar ist. Also am Ende De Koenig Platz 1 und 2. Im Endeffekt ist es nur Cavendish, der noch an Mirkov vorbeikommt. Und das ist vor allem im Kampf ums grüne Trikot Gold wert, weil der bisher, ja, der am nächsten dran war, Michael Matthews, wird nur 12. auf der Etappe. Jasper Philipsen, der da vielleicht auch noch besser über die Berge kommt als Cav, wird halt auch nur Dritter. Das heißt, Mirkov nimmt dann nochmal wertvolle Punkte weg. Und wenn man jetzt auf die Punktewertung schaut, führt Cavendish jetzt halt schon mit über 100 Punkten, also sind 101, aber mit 100 Punkten Vorsprung auf Matthews und Philipsen, der dann auf Platz 3 kommt. Das ist schon ein sehr stabiler Auftritt. Und jetzt mit seinem 4. Etappensieg glaube ich, dass er nur noch schauen muss, dass er irgendwie im Zeitlimit bleibt auf den nächsten Etappen. Und dann sollte das grüne Trikot eigentlich klar bei De Koenig bleiben.
Ja, ich denke auch. Also gerade, weil es noch zwei Flachetappen gibt und De Koenig die Kraft hat, auch sowas zusammenzuhalten, eine Ausreißergruppe. Und wenn sie noch Punkte brauchen, können sie sich auf den Massensprint verlassen, vor allem, weil eben Matthews und Colbrelli, den man heute überhaupt nicht gesehen hat im Finale, überhaupt keine Chance haben in diesen Massensprints.
Colbrelli 24. dann geworden. Und das ist genau das Ding. Dann bringt das halt Colbrelli oder Philipsen, bringt das dann auch wenig oder nicht Philipsen, Matthews bringt es halt wenig, dass sie gut über die Berge kommen, wenn sie halt dann bei den Sprintetappen nicht mal die Top 10 schaffen und Cavendish da halt einfach die maximalen Punkte abräumt und Mirkov den anderen Konkurrenten noch ein bisschen was klaut. Also das war schon saustark. Ja, und ich glaube, wir kommen in die Diskussion.
Lass mich eins noch sagen. Ich glaube, was man heute wieder gesehen hat, also Mirkov, seine größte Stärke ist einfach, wie schnell er Situationen erkennt und weiß, was es dann zu tun gilt. Also das hat man heute einfach wieder gesehen. Er lässt Ballerini dann fahren und hat sofort die Situation erkannt und weiß, dass er jetzt beim nächsten einfach hinten dran muss und dann kriegt er also sie haben ja quasi einen perfekten Anfahrer in Ivan Garcia Cortina bekommen. Also er hat sie quasi in die letzten 300 Meter reingefahren. Einfach durch diesen taktischen Kniff, ob das jetzt ausgemacht war oder nicht. Wir wissen, De Koenig hat das schon öfter gemacht. Es kann auch manchmal einfach passieren, aber das ist auch nicht immer, ist auch, glaube ich, egal, ob das dann wirklich so war, aber das war, glaube ich, das hier wieder das Entscheidende, wie schnell die geschalten haben. Und auch, dass Cavendish, der hatte kurz das Hinterrad von Mirko verloren, dessen Leistung wollen wir jetzt ja auch nicht untergehen lassen, der hat sich auch wieder ein Hinterrad zurückgebracht von Michael Mirko. Und dann war es klar. Und 34 Tour de France-Etappensiege, ich glaube, das ist auch nochmal hervorzuheben. Auf einer Stufe mit Eddy Merckx, absolute verrückte Zahl. 34 Etappensiege bei der Tour.
Ja, und zwei große Chancen kommen noch. Also wir haben vorhin schon mal gesprochen, wenn er es auf der 19. schon macht. Ansonsten wäre es natürlich auch noch die Geschichte, wenn er es am Champs-Élysées irgendwie dann den Rekord selber aufstellt.
Aber dann muss er aufhören, oder? Also wenn er da den Rekord holt, dann muss er die Karriere eigentlich beenden. Also besser.
Warum? Aber er macht, also ich glaube, der Mann fährt einfach gerne Rad. Und du hast ja auch die letzten Jahre gesehen, auch wo es nicht lief. Es hat ihm sehr schwer gefallen. Letztes Jahr, viele haben ja das Interview gesehen, wo er meint, das ist vielleicht sein letztes Rennen. Und da ist er unter ferner Liefen irgendwo mitgefahren und es fiel ihm trotzdem schwerer aufzuhören. Ich wüsste nicht, warum nicht. Und ja, mein Gott, wenn es dann vielleicht nicht mehr die Tour ist, dann fährt er halt noch irgendwo anders. Die Diskussion ist ja eigentlich mehr, wie verrückt ist es, dass Mirkov diese perfekte Mischung aus, er ist super stark und er ist einfach taktisch viel zu schlau. Du hast den perfekten Anfahrer und an dessen Hinterrad wird, also ich will jetzt nicht Kev wieder kleinreden, aber da würden viele Sprinter gewinnen. Und die Frage ist einfach nur, wann gewinnt Mirkov endlich sein Rennen, dass ich diese Wette gewinne? Weil wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Und sie werden es wahrscheinlich nicht auf der Tour machen, vor allem nicht, wenn der Rekord jetzt schon so greifbar ist. Aber wenn es mal nicht um das allerwichtigste Rennen geht, Wann macht De Koenig, also wann zahlen sie es ihm endlich mal zurück und schenken ihm da mal den Etappensieg, dass du sagst, wirklich kann es ein taktisches Mittel sein, dass irgendwann Kev nur blufft, also dass er quasi seitlich rausfährt und dann das Tempo aber nicht so hoch macht, dass er quasi knapp, so wie Murkoff immer knapp hinter ihm bleibt, dass es mal andersrum ist, dass Kev mal den Sprint nicht vollendet und Murkoff so ein Rennen einfach mal gewinnt. Ich meine, wir reden jetzt hier auf Tour de France Etappen, wo Murkoff noch Zweiter wird. Ja, sind jetzt nicht alle absoluten Top-Sprinter mehr dabei, aber Murkoff wird bei einer Tour de France Etappe Zweiter im Massensprint. Wann gewinnt er sein Rennen? Bleibst du dabei, dass er es nie gewinnt, oder?
Ja, je nachdem, was er für eine Aufgabe hat. Seine Aufgabe ist jetzt nicht, eine Etappe zu gewinnen. Und seine Belohnung ist ja sein Gehalt im Grunde und der Sieg von Cavendish. Ja, das ist einfach so. Und das große Problem ist ja, irgendjemand muss Murkoff anfahren, wenn er
eine Etappe gewinnt. Muss er noch gar nicht. Du musst auch einfach nur so ein Szenario wie heute und Kev schaut einfach, dass er nicht mehr an Murkoff vorbeifährt, sondern blöft halt und wird dann knapp hinter ihm Zweiter.
Das lässt sich im Real Life aus der Helikopterperspektive dann immer leicht sagen, aber das geht ja dann nicht einfach aus dem Grund, weil sie nicht wissen, wie schnell Philipsen zum Beispiel jetzt heute gewesen wäre. Also das ist einfach zu riskant und Murkoff kennt ja, da genau
Philipsen
seine
Rolle. Bleibt ja dann auch an Kevs Hinterrad und wenn Kev mal blufft und dann halt eben das Tempo ein bisschen verschleppt, dann ist die Frage, wann checkt das Philipsen und denkt dann, oh shit, jetzt muss jetzt noch früher vorbei und alles. Also Jonas, meine These, ich bleibe dabei, Kev macht auf der 19. Etappe den 35. Etappensieg und am Champs-Élysées gewinnt Michael Murkoff und die Bilderbuch-Story ist komplett. Ich bleib dabei.
Dann weiterhin viel Erfolg mit deiner These.
Du hast es hier zuerst gehört und wenn das passiert, was, also, dann will ich nicht, ja gut. Belassen wir es dabei. Ist er taktisch wieder sehr stark. Es ist halt auch schon der 5. Etappensieg für De Koenig Quickstep auf der 13. Etappe. Einen hat ja Julien Alaphilippe auf der 1. Etappe gefeiert. Man könnte sagen, es ist wieder absolut im Soll für dieses Team, oder? 5 Etappensiege, 1, 2 können noch dazukommen. Das ist eigentlich schon wieder brutal.
Ja, 5 ist schon deutlich über Soll, glaube ich, von dem, was sie sich versprochen haben. Also ich glaube nicht, dass sie mit 4 Etappensiegen Cavendish gerechnet haben.
Ja, ist die Frage, wer damit überhaupt gerechnet hat. Ansonsten ist ja heute, wie wir schon gesagt haben, nichts passiert. Alle anderen Wertungen bleiben gleich. Die Wertung mit den kämpferischsten Fahrer.
Die gilt es in Folgendes einzuordnen, mein Lieber.
Les Explosifs et les Explosés.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass es ein absoluter Ausrutscher ist, was da passiert ist, oder?
Absolut, absolut.
Also, um das kurz, wir hatten ja dieses Battle, diese zwei Fahrer, Goldstein und Latour, haben sich da vorne gebettelt, haben die meisten Kilometer in der Führung verbracht und dann hat Quentin Pacher hinten raus nochmal kurz irgendwie, wie lang war der vorne, 7 Kilometer oder so, so eine Harakiri-Aktion gemacht, dass er halt mal kurz irgendwie alleine ist und Quentin Pacher bekommt dann die rote Rückennummer. Ah, das ist ja unfassbar. Also eigentlich war die Frage, wen machst du zwischen Goldstein und Latour? Da ist es wirklich schwierig, weil ja beide genau gleich viel gemacht haben. Und dann in der AD haben sie schon spekuliert, was ja bei Latour nicht auszuschließen ist. Du machst eine Marketing-Sache draus, gibst die Goldstein, der erste Israeli, der das gewinnt, wie auch immer, hättest du ja machen können. Auf jeden Fall muss es einer der beiden werden, wie auch immer. Oder schick beide aufs Podium. Aber wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann einfach Quentin Pacher dazu zu machen. Ah, das ist eine Frechheit.
Ja, ich weiß genau, wie das passiert ist. Die wussten selber nicht, was sie machen sollen. Dann haben sie gesehen, oh, Glück gehabt. Jetzt, da fährt noch ein Franzose vorne raus. Wir nehmen den.
Wahrscheinlich. Naja, es ist natürlich eine Katastrophe.
Ausreißer heute ist aber ganz klar, mein lieber Thomas. 200 Kilometer, einigermaßen Flachetappe. Kleine Ausreißergruppe. Es geht auf den Sprint zu. Wessen Stunde hat geschlagen? Der Helikopterführer. Der Mann, der den Helikopter fliegt und mit dem Regisseur zusammenarbeitet. Da ist wirklich angebracht, viele Landschaftsbilder zu zeigen. Da wird so viel reingedrückt, wie überhaupt geht. Es ging sogar so weit, dass 4 Kilometer vor Schluss, das war dann aber der Ausrutscher, auf einmal so eine Helikoptertotale gezeigt wurde, wo man gar nichts mehr gesehen hat, wo die Fahrer sind und nur die Stadt nochmal gesehen wurde.
Aber kann man sich auf der Etappe auch anschauen, oder?
Ja, aber die letzten 4 Kilometer, da wird es schon relevant im Sprintzug.
Weil muss auch Carcassonne dann nochmal zeigen. Aber
das ist richtig. Aber da ging es mir ein bisschen zu weit. Aber ansonsten, grandioser Job, wie immer, von den Regisseuren der Tour de France.
Ein weiterer Ausreißer ist der jetzt neu entbrannte Kampf um den letzten. Es tut mir sehr leid um Roger Kluge. Eigentlich wäre das ja der sichere Tipp vielleicht auf wer wird letzter bei der Tour de France. Und es ist im Bereich des Möglichen, dass wir es dieses Jahr zum ersten Mal sehen, dass ein Fahrer schon erster bei der Tour de France wurde und letzter. Chris Froome. Er ist nur noch 6 Plätze davor. Nur noch 6 Fahrer sind hinter Chris Froome. Er hat heute auch schon wieder ein bisschen Zeit eingebüßt, ist wieder 3 Plätze nach unten gerutscht. Bitter natürlich, jetzt ist Tim de Klerk und Amund Janssen, die heute mit sehr viel Rückstand ans Ziel gekommen sind wegen des Sturzes, die haben jetzt schon 6 Minuten Vorsprung, sagen wir es mal so, auf was davor noch kommt. Aber Chris Froome ist nicht so weit davon entfernt. Wird es da noch einen Kampf drum geben? Roger Klug ist ja einer, da weiß man oder kann man vermuten, der hat das schon noch ein bisschen drauf angelegt. Wird Chris Froome der erste Fahrer, der die Tour gewinnt und sie als letzter beendet?
Ja, möglich ist es. Also er sieht nicht absolut in souveräner Form aus. Also ich glaube nicht mal, dass er es so wahnsinnig kontrollieren kann. Bei Roger Klug ist es immer noch sehr kontrolliert, wie er da letzter wird, weil er das einfach sehr gut einschätzen kann und wahrscheinlich ein sehr schneller Kopfrechner ist. Aber bei Chris Froome ist es scheint aktuell, der verliert einfach sehr viel Zeit, weil er nicht in Form ist.
Wir werden es beobachten. Ich bin sehr gespannt, wer der Letzte wird. Wie gesagt, dadurch, dass Roger Kluge ausgestiegen ist, ist der Kampf da neu entbrannt. Dann wollen wir mal gucken, weil heute ja nicht so viel passiert ist. Das lässt sich auch in Zahlen belegen.
Strawarzen.
Ich habe mir jetzt einfach mal random irgendein Segment rausgegriffen, das mitten auf der Etappe war, ich glaube bei Kilometer 100. Es ist ein 2 Kilometer Flachstück, also wirklich komplett flach, um mal zu sehen, wie sehr wird denn da gebummelt. Können wir mal gucken, so auf die Zahlen. Brent van Moor, 150 Watt, 3 Minuten lang. Da frage ich mich, kurbelt er überhaupt noch? Und wir haben einen Fahrer, der hat es geschafft, im Puls zweistellig zu bleiben. Jelle Valais, wie spricht man denn aus? Du hast es mir vorhin schon gesagt.
Jelle Valais.
Jelle Valais schafft es mit Puls 99 rumzugondeln. Ich will jetzt nicht die alte Phrase raushauen, den hätte ich ja noch gemacht, aber da könnten wir auch mitfahren, oder? Heute mal zwischendurch schön durch Frankreich gondeln, bisschen im Peloton, bisschen quatschen, bisschen bummeln, ab und zu mal ein bisschen kurbeln. Ach, schön.
Ja, für mich ist es immer wahnsinnig schwer, mit so Wattzahlen zu hantieren. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich fahre ja nie, bin noch nie mit einem Wattmesser gefahren. Deshalb ist es für mich
schwierig.
Aber
sagen wir mal so, mit Puls 100,
Wenn du das sagst, dann schaffen wir das. Puls 100, bei mir wäre es wahrscheinlich trotzdem Puls 140, aber man unterschätzt auch leicht, was für eine Sogwirkung dieses Peloton haben kann. Man sieht es immer wieder auf so flache Etappen, gerade in Windkanten oder wenn es so vorne relativ schnell wird, kann man hinten doch einfach einigermaßen mitrollen, weil da so ein Sog entsteht, so ein Windschatten, dass man da mitkommt. Und dann ist natürlich relativ leicht, dass Jelle Valais da, ich glaube nicht, dass er da überhaupt richtig getreten hat. Wahrscheinlich hat der Puls ging nur hoch, weil er noch einen Snickers gegessen hat oder sowas.
Irgendwie sowas wahrscheinlich oder sich vielleicht gerade nochmal Trikot wechseln oder wie auch immer. Ansonsten bleibt es zu heute echt gar nicht so viel zu sagen. Wir müssen natürlich auch nochmal auf Fantasy schauen. Da hat unser Kollege Nico den 2. Etappensieg bei dieser Tour. Also eine sehr, sehr gute Tour für ihn. Nico Politis im Fantasy Manager. Lässt sich sehr einfach begründen. Er hat Cavendish, er hat Murkoff und er hat Philipsen im Team. Und er hat Cavendish zum Kapitän gemacht. Das ist natürlich, wenn du Platz 1 bis 3 hast, ist natürlich eine recht, recht sichere Bank. Und dass hier Michael Murkoff halt auch einfach noch 160 Punkte reinfährt, für einen Fahrer, der 6 Sterne hat, ist natürlich brutal.
Das ist ein guter Move gewesen von Nico.
Absolut. Ansonsten im Gesamtklassement bleibt alles gleich. Die Top 6 unverändert. Da hat sich gar nichts getan. Insofern weiter Phil in Führung mit 200 Punkten Vorsprung. Aber gut, auf den Sprintetappen entstehen eh kaum Unterschiede, weil es immer relativ klar ist, eigentlich wer gewinnt. Schwieriger wird es schon morgen. Morgen ist es, glaube ich, sehr schwierig vorher zu sehen, wer es gewinnt. Es stehen 1, 2, 3, 4, 5 Bergwertungen an. Keine der ersten Kategorie, es sind 3 der zweiten, 2 der dritten. Es ist ja schon so eine Klassiker-Etappe, würde ich es nennen, oder?
Ja, absolutes Klassiker-Profil.
Wir haben aber hinten raus nochmal einen Berg, der nicht ohne ist. Also der ist so knapp 20 oder 15 Kilometer vom Ziel, weil die ersten sind schon auch, die sind zwar ein bisschen länger, aber die sind auch selten so steil, aber der letzte, der hat schon auch nochmal ein paar steile Stellen drin. Das ist so die klassische Ausreißergruppe und da wird attackiert.
4,6 Kilometer, 6,8%, also da muss man schon nochmal was mitbringen. Er gibt nochmal Bonussekunden oben, das wird den Leuten da wahrscheinlich egal sein. Ist immer so eine Idee zu sagen, da machen wir es nochmal spannend fürs Gesamtklassement, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand unter den ersten 3 ankommen wird vom Gesamtklassement. Wird aus meiner Sicht eine Etappe für eine größere Gruppe, einfach auch, weil die Gesamtklassementfahrer da gar nicht so viel rausholen können und ich glaube, niemand fühlt sich berufen, jetzt vor den großen Pyrenäen-Etappen da nochmal in die Leistung reinzugehen. Deshalb glaube ich, wird es eine Ausreißergruppe werden und da ist es natürlich immer wahnsinnig schwierig vorherzusagen, wer da die Beine hat. Das am Ende für sich zu entscheiden.
Vor allem, wer es in die Gruppe schafft. Also es wird morgen, glaube ich, ein ziemliches Gemetzel am Anfang. Wer schafft es in die Gruppe? Und wahrscheinlich wird es auch wieder eine recht große Gruppe geben. Weil so Leute wie Julien Alaphilippe oder auch ein Wout van Aert, wenn die Interesse haben und all in auf die Gruppe gehen, dann sind das so Leute, die man da auf dem Zettel haben muss. Aber es gibt so viele, die da vielleicht auch einen Kasper Asgreen, der es vielleicht mal versuchen kann. Von dem
ja, er kann es versuchen. Das Problem mit dem ist, man hat ihn irgendwie noch gar nicht gesehen bei dieser Tour de France. Deshalb kann man gar nicht einschätzen, wie er drauf ist. Das verwundert mich so ein bisschen, weil ich ihn auch, also er ist mir irgendwie noch gar nicht richtig aufgefallen. Aber klar, ist auch für ihn eine Etappe. Also es gibt einfach sehr viele Rouleure, die da morgen mitmachen können. Auch zum Beispiel für Michael Woods, also für einen Fahrer von dieser Kategorie, ist es was einfach mit diesem Anstieg da am Ende. Für ihn ist das größte Problem, dass es am Ende wieder lang bergab geht. Aber genau. Es wird wieder ein Problem für Bergfahrer oder bergfestere Fahrer in die Ausreißergruppe zu kommen, weil es doch relativ flach ist am Anfang und das ist dann immer schwierig für die.
Ja, stimmt, die Berge kommen eigentlich die meisten dann erst ab der Hälfte und dann hinten raus. Aber ja, es wird eine umkämpfte Gruppe geben. Mein Tipp ist, Alaphilippe wird morgen, das ist so die Etappe, die er am ehesten, glaube ich, noch gewinnen kann, weil danach kommen dann schon nochmal sehr, sehr schwere Bergetappen. Aber wir werden es uns anschauen. Es ist eigentlich, denke ich, nahezu klar, dass es eine Ausreißergruppe wird. Ich glaube, darauf kann man sich zumindest schon mal einigen. Dein Tipp für morgen, wer macht's?
Ich rudere schon die ganze Zeit, wie man da jetzt nennen könnte.
Ja. Ein Name muss jetzt fallen. Ich sage Alaphilippe. Ist vielleicht der einfache Call, aber
ja, dann
geht da sonst noch eine Gruppe.
Alex Aramburu von Astana.
Ah. Ja. Der kann gut abfahren auch.
Der kann gut abfahren, guter Sprinter. Könnte die Etappe für ihn sein. Generell ist es eigentlich ein Astana-Profil, aber die fallen dieses Jahr auch noch nicht durch Leistung auf, muss man auch ganz klar sagen, die komplette Truppe. Wobei er heute Sechster geworden ist, glaube ich.
Heute? Ja, tatsächlich. Alex Aramburu wird Sechster, oder? Habe ich auch gar nicht mitbekommen. Ansonsten schauen wir es uns an. Zu heute gab es gar nicht so viel zu sagen. Und dann schauen wir, wann fällt die 35?
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.